Herzlich willkommen zu einer weiteren Reiterstübel-Podcast-Folge. Und ja, heute sehr, sehr hart erarbeitet, weil wir schon heute Mittag versucht haben, diese Folge aufzunehmen. Und es hat aus technischen, unerfindlichen Gründen nicht geklappt. Ja, heute Abend sind wir wieder rangesessen. Nach 2 Stunden sitzen wir hier. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Ari. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, das freut mich auch. Man denkt ja immer, so ein Podcast, das kann ja gar nicht so schwer sein. Aber Debbie und ich werden hier irgendwie vor so krasse technische Probleme gestellt.
Ja, wir kriegen graue Haare. Graue Haare kriegen wir, ganz ehrlich.
Ich glaube, Das Universum sagt einfach, dass wir uns mal an einen Tisch setzen müssen. Es wird vielleicht irgendwann Zeit, dass wir den Podcast vielleicht vor Ort aufnehmen. Dann haben wir auch die ganzen technischen Probleme nicht mehr.
Das stimmt. Da müssen wir aufs Universum hören. Das würde mich total freuen, wenn das bald mal klappt. Ja. Aber ich wette mit dir, dann kriegen wir irgendwelche anderen Probleme, weil irgendwie hat das, gehört das einfach dazu, zu unserem Reiterstübel-Podcast. Also irgendwie nicht immer sehr geordnet, aber es macht immer Freude. Von dem her nehmen wir das gerne in Kauf, würde ich sagen. Gell?
Wollen wir vielleicht, bevor wir anfangen, heute einmal noch kurz erzählen, was wir die letzten Wochen so getrieben haben. Jetzt war es ja ein bisschen stiller. Ich glaube, du warst wandern mit deinen Hunden, wenn ich es richtig gesehen habe.
Korrekt. Also ich musste wirklich, ich brauchte Zeit nur für mich, um zu disconnecten. Ich hatte es ja, wir haben ja die Folge gemacht mit dem Verlust unserer Tiere und Sky hat mir doch sehr gefehlt und es hat mich eigentlich doch sehr mitgenommen, ja, nach 15 Jahren. Und das heißt, es war alles ein bisschen ruhiger, ich habe wirklich entschleunigt und bin in die Berge mit den anderen 2 Hunden und das war einfach traumhaft schön und ich konnte wirklich wieder Energie fassen, ja. Jetzt geht es mir wieder gut.
Sehr gut.
Und was hast du so getrieben, Ari?
Ich war fleißig am Lernen. Ich versinke jetzt langsam so in meiner Pferdeosteopathie-Lernblase bis Oktober. Da ist die Abschlussprüfung. Und auch ich arbeite noch ein bisschen den Tod von Dummy auf. Ich habe nach unserer letzten Podcast-Folge, ja vor allem, hatten wir auch schon drüber geredet, gemerkt, dass ich noch gar nicht so viel gearbeitet habe, wie ich dachte. Und hole das noch ein bisschen nach. Habe jetzt vor allem einfach mal Zeit mit den Pferden genossen, ohne was von ihnen zu wollen. Also das letzte Wochenende war super schön, weil ich einfach mal Handy ausgemacht habe, wenn ich erreichbar war und einfach ein Wochenende bei den Pferden mit meiner Familie verbracht habe. Und ich habe auch das Gefühl, ich bin mit neuen Kräften zurückgekommen. Auch wenn ich noch das Gefühl habe, da passiert in den nächsten Wochen bestimmt noch einiges, worüber wir uns zu unterhalten haben.
Ja, da bin ich ja dann gespannt, was das sein wird, ja? Du bist immer für Überraschungen gut, von dem her freue ich mich jetzt schon.
Genau, diese Woche bin ich ja mit einem Thema an dich herangetreten, was ich einfach super gerne mal ansprechen würde. Und zwar die Hand beim Reiter. Und wir wollen gar nicht, ich wiederhole das jetzt nochmal, hier so ein Lehrpodcast werden, aber es ist einfach ein immer wiederkehrendes Thema auf vielen Ebenen, was man einfach im täglichen Unterricht hat. Und auch für uns beide, glaube ich, ein spannendes Thema, worauf wir einfach ganz kurz einmal eingehen wollen. Und zwar wollte ich vorab einmal erklären, nochmal vielleicht zum Verständnis, bevor wir jetzt auf das Thema richtig eingehen, wo das Gebiss im Pferdemaul überhaupt liegt. Das Gebiss liegt ja in der Lücke, in einer zahnfreien Lücke zwischen Schneide- und Backenzähnen im Unterkiefer. Und auf dem Unterkiefer, das eben so ist verknöchert, liegt Haut und Zahnfleisch und das Gebiss liegt auf der Zunge auf. Nur, dass wir das hier vielleicht nochmal im Podcast auch für alle Hörer erklären. Das Gebiss liegt eben auch auf den Knochen der Unterkieferäste auf, was eine ziemlich empfindliche Stelle ist, weswegen man ja nicht nur super gut auf die Form des Gebisses achten sollte, sondern eben auch auf seine eigene Handeinwirkung. Und ich ertappe eben viele, auch mich selbst eine ganze Zeit, dass der Zug vom Gebiss nicht so ganz klar ist und dass man sich darüber vielleicht auch vorher nie Gedanken gemacht hat. Wir haben ja beide gelernt, jetzt zumindest, dass die Hand in Richtung Herz gehen soll. Ich sehe aber total viele Reiter, wo die Hand eben in Richtung Bauchnabel oder viel tiefer eigentlich geht. Und hatte mich jetzt auch nochmal belesen und da ging es um das Thema, wohin soll der Zug denn eigentlich wirklich gehen in den verschiedenen Reitweisen?
Ja, wo soll er gehen? Also uns sieht man ja am Anfang doch mit relativ hoher Hand reiten. Ja, das ist kein Dauerzustand. Die Grundposition der Hände, die soll letztendlich eine Handbreite über dem Widerrist des Pferdes sein, im Idealfall. Ja, aber der Idealfall, der findet ja nicht von heute auf morgen statt. Das ist ein Prozess, man muss die Pferde so weit unterstützen, dass sie eben die Vorhand nicht belasten in dem Sinn. Endresultat im Idealfall, ich wiederhole immer wieder Idealfall, weil es ist ja meistens eine Utopie, aber dieser perfekte Moment oder Perfektzustand, der variiert ja immer wieder. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja, Perfektion ist innen, was nicht erreichbar und kein Dauerzustand, wirklich eine Handbreit über dem Widerriss des Pferdes. Ja, du hattest mir ja vorab gesagt, du hättest auf der anderen Seite ja nachgelesen, wie die Handhaltung zu sein ist. Und das würde mich jetzt sehr interessieren. Dann haben wir ein bisschen den Vergleich, ob da Unterschiede sind.
Genau, ich komme ja eigentlich auch aus der englischen Variante und hatte auch nochmal nachgelesen. Und dort steht geschrieben, gerade auf der offiziellen Seite der FN, meine Quelle ist gerade www.pferd-aktuell.de. Da sind ja auch ganz viele FN-News und ich habe auch nochmal in den richtigen Turnierbüchern nachgeschaut. Zwischen Pferdemaul und Reiterhand verläuft immer eine gerade Linie. Hat die Linie einen Knick, ist meistens der Zügel zu lang und die Hand zu hoch. Beides provoziert Anlehnungsprobleme durch zu starke Einwirkung. Die Anlehnung ist eine stete, weichfedernde Verbindung zwischen Reiterhand und Pferdemaul. Und hier stand eben auch nochmal, der Ringfinger geht in Verbindung mit dem Pferdemaul.
Der Vollständigkeit halber würde ich hier gerne noch ein Zitat aus der HDV 12, der alten Reitvorschrift vom 29. Juni 1926, also der alten FN-Verfassung, lesen. Zügelhaltung. Die Hände werden mit dem Daumen nach oben senkrecht, den Pferdehals mit den Zügel einschließend, etwa 4 Finger breit voneinander und ungefähr eine Handbreit vom Leibe entfernt. Annähernd 2 Hände hoch über dem Widerrist getragen. Doch lassen sich hierüber keine völlig bindenden Vorschriften geben, da sowohl der Körperbau des Reiters als auch Gebäude und Rittigkeit des Pferdes von Einfluss sind.
Und ja. Ein Auszug aus unserer Quelle, soll ich den mal als Gegendarstellung bringen oder möchtest du?
Genau, nee, ich würde es gleich übernehmen, weil das ist interessant, ja, weil da gibt es ja eigentlich keinen Unterschied. Ja. Lese ich das Zitat aus dem Buch Alter Eschkola, ja, von aus der Vertikalreihe, sage ich mal, Manuel Jorge de Oliveira. Hier steht, natürlich gibt es eine Grundposition der Hände, die allerdings nur den Idealfall darstellt. Beide Hände nahe beisammen, auf gleicher Höhe, etwa eine Handbreit über dem Widerrist des Pferdes. Wenn das Pferd bereits weit ausgebildet ist, sein Hals gut bemuskelt, seine Halsbasis stabil ist und es seinen Mähnenkamm selbstständig rundet, dann ist diese Grundposition auch korrekt. Dann geht es weiter. Dann bildet sich mit dieser Handposition die angestrebte Linie ohne Knick, vom Pferdemaul über die Zügel, über den Unterarm des Reiters bis zum Ellenbogen. Dies wird gemeinhin als das Idealbild des Reiters mit korrekter Handhaltung bezeichnet und das ist auch völlig richtig so.
Ja, das finde ich nämlich auch super spannend. Die größten Unterschiede darin sind vor allem, dass in dem englischen FN-Zitat, sage ich jetzt mal, eben die Handhaltung quasi vorgegeben, relativ starr. Und bei uns eben, oder bei uns in der vertikalen Reitweise, die Handhaltung variieren kann. Beide, wenn wir jetzt weiter nachgelesen haben, wir müssen ja gar nicht so viel zitieren, sind sich zumindest auch einig, dass Jungpferde eine andere Art und Weise der Ausbildung brauchen. Und bei uns geht es eben vor allem darum, dass wir dem Jungpferd anders helfen wollen und dass jedes Pferd individuell ist. Und eben auch eine individuelle Zügelführung benötigt. Das eine braucht vielleicht...
Und Handhaltung.
Genau, darum geht es. Und darauf wollte ich jetzt gar nicht so genau eingehen, sondern wir lassen es jetzt einfach mal als Fakt so stehen und denke ich, ihr könnt euch alle selber ein Bild aus dem Gesagten machen, vielleicht, dass die Welten sich gar nicht so riesig groß unterscheiden. Was ich eigentlich oder worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist vor allem das Thema mit dem Ringfinger in Richtung Herz, weil wir ja eigentlich ein Podcast sind, der sich gerne mit dem Thema tiefgehender beschäftigt. Und mich stört vor allem oft, dass viele Reiter eine Faust machen, also einfach schon den Zügel komplett umschließen, quasi sogar festklammern und auch einfach komplett Richtung Bauchnabel ziehen. Und es hat nichts mehr mit einer Anlehnung zu tun oder dass das Pferd freiwillig an den Zügel herantritt, so wie es die FN eigentlich möchte, sondern dass man wirklich aktiv am Gebiss Druck ausübt, eben auf den Unterkieferast, wo eben kein Fleisch oder kein Maulwinkel mit Maulfleisch noch ist. Und dass man wirklich
dem Pferd in einer gewissen Art und Weise
Schmerzen bereitet. Ja. Und dass wir vielleicht deswegen mal darauf eingehen, warum unsere Handhaltung so hoch ist. Weil wenn man sich vorstellt, wie man die Linie vom Pferdemaul und der Lade mal zu sich hoch malt, sodass man wirklich auf den fleischigen Teil einwirkt, dann ist die Linie gar nicht so tief, wie die meisten Reiter ihre Hände tragen. Und das finde ich immer ein Punkt, den man sich bewusst machen muss. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, wenn man, ich weiß nicht, hast du bestimmt auch erlebt, wenn man die Leute dann mal mit der Hand zum Herzen anhalten lässt, wie einfach das Anhalten auf einmal ist. Also wie wenig Gegenzug man braucht, weil es für das Pferd viel natürlicher ist.
Ja, das habe ich ehrlich gesagt selbst erlebt. Ja, wir sind ja, glaube ich, alle da schon mal durch. Da ist ja keiner gefeilt davon. Wenn ich mir denke, wenn da eh schon Druck drauf ist, ja, wenn man das Pferd eh schon am Pferdemaul sozusagen zu sich gezogen hat und dann muss man auch noch eine Parade machen und anhalten, wie viel Druck muss da noch mehr kommen? Ja, also ich glaube, das ist dann eher dann eine berechtigte Widersetzlichkeit des Pferdes, ja, weil Druck erzeugt immer Gegendruck. Und wenn man die Handposition dann ein bisschen variiert und gehen die Hilfen auch einfacher durch, sage ich, ja, wenn man sich nicht festhält und ja, wir hatten es ja schon davon, Ari, wenn man loslässt ein bisschen, ja.
Genau, das ist ja eigentlich das Thema, auf das wir hinaus möchten, weil das ist ja genau das Spannende, also dieses Anhalten können ja viele, aber das Loslassen, muss ich auch sagen, fällt mir auch immer wieder schwer. Ich glaube, das ist das größte Thema beim Reiten überhaupt, dass man lernt, den Zügel kurz anzunehmen, aber auch lang wiederzugeben und nicht irgendwas fest starr halten zu wollen.
Zu halten, ja. Manuel, das Zitat gefällt mir wahnsinnig gut, wenn er sagt, control without control, ja, weil das ist absolut, der Wahrheitsgehalt ist, ja, es ist einfach richtig, ja, was er sagt, ohne Kontrolle zu kontrollieren. Weil je mehr Freiheit man gibt, je feiner man wird, umso besser reagiert das Pferd dann auch auf diese Hilfen, ja, und hat keinen Grund, sich dagegen zu halten oder zu stemmen.
Theoretisch ist mir das auch bewusst, aber ja. Ich finde das so schwer.
Ja, auch. Ich habe nicht gesagt, dass ich es ausführen kann zur Perfektion. Tagtäglich kämpfe ich damit. Das ist ein Problem tatsächlich, ja. Und ja, wir sind immer noch im Lernprozess.
Bis ans Lebensende. Ich finde das einfach, also ne, von der Theorie, dass man mit seinem Sitz reitet, alles gut, aber sobald du die Züge in der Hand hast, ist das ja auch der Teil, den wir sehen, also den wir visuell wahrnehmen, den wir fühlen. Und die Hinterhand, die du ja eigentlich aktivieren sollst, die siehst du ja nicht, die ist nicht in deinem Blickfeld. Und ich habe manchmal schon das Gefühl, dass man eben das kontrolliert, was man in seinem Blickfeld hat. Und gerade auch, wenn es dann doch mal schneller wird oder wackeliger oder man nicht so gut zum Sitzen kommt, neige ich dann dazu, als allererstes wieder zu nehmen, anstatt einfach loszulassen und das Pferd machen zu lassen und einfach nur da zu sein. Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist ein riesengroßes Thema und ich möchte es vor allem ansprechen, weil ich das Gefühl habe, dass wir beide damit nicht alleine sind, sondern dass es einfach unfassbar vielen Leuten so geht, dass dieses Loslassen vom Zügel, die Angst vom Verlust von Kontrolle vielleicht auch und auch vielleicht die Angst, dem Pferd Vertrauen zu schenken, weil man es nicht mehr kontrollieren kann. Vom Mindset her, dass es einfach viele betrifft und dass, wenn wir es aussprechen, es vielleicht für einige leichter wird. Das ist meine Hoffnung.
Vielleicht, weil das, was du gesagt hast, hatte ich jetzt auch gerade in dem Moment das Aha-Erlebnis, ja, wenn du auch von Vertrauen sprichst, weil ich weiß nicht, ob ich es dir gesagt habe letztens, zu jemandem habe ich gesagt, wegen Manu, ja, dann, wenn der dann hibbelig wird oder zu schnell oder wie auch immer, und mein Satz war, ich vertraue ihm noch zu wenig. Ja, aber nicht Vertrauen, weil ich Angst vor dem Pferd habe, überhaupt nicht, sondern einfach, weil es so ein unterbewusster Automatismus ist, ja, sich einfach hinzugeben in dem Moment und zu vertrauen, dass es dann eben, dass das Pferd mehr bei einem ist, mehr beim Sitz und so weiter und so fort. Verstehst du, was ich meine? Deswegen, das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen und vielleicht löst das ja jetzt ein etwas in mir aus und ich kann mich entwickeln. Wer weiß, ich hoffe es.
Ich glaube schon, dass das was tatsächlich mit so einer Art Urvertrauen zu tun hat. Also wenn ich jetzt mal an Romo denke, das geht mir ganz oft so, der muss ja quasi im komplett Dunkeln mir seine Hand geben und sagen, er lässt sich durch das Viereck führen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und er schenkt mir das Vertrauen und ich zweifle halt oft daran, dass ich denke, wie kann er mir dieses Riesenvertrauen gegenüberbringen, dass ich da drauf sitze und ihn durchs Viereck lenke und ich kann es nicht schaffen, einfach mal loszulassen.
Wir sind Menschen, wir verkopfen alles, weißt du? Ich glaube, wir haben ja diese Verbindung zum Natürlichen auch ein bisschen verloren oder ganz oft und müssen uns das wieder hart erarbeiten. Und ich glaube, deswegen können das die Tiere. Im Moment leben, im Moment vertrauen und wir müssen alles verkopfen und tausendmal tot studieren. Ja? Und dann verlieren wir das.
Aber es ist auch witzig, ne? Weil wir ja eigentlich in der Zivilisation leben, wo wir gar keine Ängste mehr haben müssten. Also normalerweise in Deutschland gerade Gut, du bist jetzt in der Schweiz, aber trotz allem kann man damit rechnen, wenn man nicht ganz viel Mist baut, dass man irgendwie ein Dach über den Kopf und was zu essen kriegt. Und damit sind ja unsere Urängste, also Nahrungsaufnahme und Schlaf und Sicherheit, eigentlich schon gestillt, während die Pferde ja doch noch ihren Fluchtinstinkt haben und ja auch das Herdenbewusstsein. Und trotzdem schaffen sie es,
Ja, aber sie sind
uns ihr
verbunden mit der
pures Vertrauen
Natur.
zu schenken, weil sie einfach in sich ruhen. Und das finde ich so beeindruckend. Und auch so schwer
Weil sie halt
gleichzeitig zu
sind, oder?
erklären, weißt du? Also auch, weil wir selber sind ja schon an einem vielleicht weiteren Punkt als jetzt zum Beispiel einige meiner Reitschüler. Und ich finde es halt immer wieder schwer, dieses Urvertrauen einfach weitergeben zu können und zu sagen, lass los, du schaffst das in dieser Sekunde, weil das auch so viel mit dem eigenen Vertrauen in sich selbst zu tun hat.
Ja, und also das mit den Reitschülern, das beobachte ich auch immer wieder. Und ich glaube, wenn sie das Vertrauen zu mir als ihre Begleitung, ihre Trainerin aufgebaut haben, und ich dann wirklich sage, gib die Zügel, lass los, Hände vor. Ja, und wenn sie sich nicht festhalten, in dem Moment, und sie sehen, dass es wirklich eine positive Wirkung hat, dass da dann ganz viel in Gang kommt. Und auch ich brauche immer von extern jemanden, der mir das auch immer wieder sagt, weil ich kreiere mir die Probleme ganz, ganz oft durchs Festhalten, nicht loslassen, nicht zu, wie soll ich sagen, indem ich zu spät reagiere, ja, also vielleicht halte und dann aber zu spät bin, wieder nachzugeben, so, das war das Wort, nachgeben, und zu wenig vertraue. Man braucht
Ja.
immer jemanden von extern, dem man vertraut, der einem das immer wieder vor Augen führt.
Das ist auch meine Erfahrung. Also einfach, entweder filmt man sich selbst oder man hat den Trainer vor Ort. Einfach
Aber
jemand, der
filmen ist
einen.
Nachhinein.
Ja, aber
Filmen
mir
ist immer
hilft das
schwierig.
trotzdem. Echt? Ja, mir hilft das trotzdem, weil wenn ich sehe, wie viel ich in einer Stunde gehalten habe, wird es mir persönlich bewusster. Also mir kann. Ich bin manchmal nicht unbedingt so aufnahmefähig in der Reitstunde, weil ich es selber anders vielleicht fühle oder mitkriege als das, was mir gesagt wird. Aber ich finde zusätzlich immer den Punkt, dass ich mich selber spiegel und sehe, total wichtig für mich persönlich, weil ich einfach sehen muss, deine Hand war heute wirklich zu hoch oder zu tief oder du hast wirklich nur gehalten oder irgendwas anderes war. Aber ich sehe dann einfach mehr mein Problem und kann es mir nochmal bewusster machen zu dem, was mir gesagt wurde. Ich arbeite damit ganz gerne.
Also mir hilft es auch. Ich nehme mich ja auch ganz oft auch beim Reiten und schaue mir das dann an und das hilft mir auch. Aber die Kombination dann ja, regelmäßig natürlich jemanden haben, der von außen raufschaut, das ist das, was mir am meisten hilft. Nicht final, weil ich mache es immer wieder tatsächlich. Also und ich glaube, das ist ein Problem, dass man immer wieder antreffen wird. Aber zumindest hat man ein Auge darauf und man ist sich bewusst, dass es so ist und kann daran arbeiten. Ja, dieses Loslassen und Nachgeben und Vertrauen und Kontrolle abgeben. Sind ja einige Punkte, ja.
Also mir hat jetzt zum Beispiel total nochmal das Eckengehen geholfen. Also diese Basisarbeit, wo du quasi dir ein Viereck aufbaust und in der Ecke Schritt gehst und dann nach der Ecke antrabst, wo du dir dann nochmal bewusst machst, ich muss vor der Ecke annehmen, dann wieder nachgeben, dann kommt mein Schenker und dann kommt wieder der Impuls zum Losgehen.
Nachgeben,
Und wenn man das mal eine Zeit lang stupide für sich übt, habe ich das Gefühl, zumindest man wird ein Stück weit schneller in seinen Reaktionen und auch fairer wieder im Loslassen. Während wenn man auf der langen Seite ist, man einfach mal versucht, nichts zu machen und einfach nur da zu sein. Das ist eine super coole Übung, um es für sich selber.
Ja, ich liebe sie, ja. Ich finde sie auch ganz toll. Ja. Und tatsächlich eine Übung, wenn man sagt, das ist ja eine der Basisübungen, eine der ersten, die man eigentlich macht. Aber das heißt nicht, dass man sie gemacht hat und dann im Pferdeleben nicht mehr macht. Also ich weiß nicht, wie oft ich immer wieder darauf zurückkomme, dieses Eckenreiten, wieder angehen, wieder zurück. Also wirklich sehr, sehr wertvoll. Empfehlung, würde ich sagen, von dir und von mir, sich diese Übung dann wirklich mal genau anzuschauen und mal zu reiten. Ja. Damit ihr wisst, was wir meinen.
Absolut. Und dann habe ich noch oft ein Thema, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, mit den Schultern
Erzähl.
oder mit der Atmung. Also wenn du zu viel hältst, ne? Oder zu viel denkst und konzentriert bist, dann fange ich immer an, mich vorne, also oben in den Schultern festzumachen oder
Schultern
das
hochzuziehen,
Atmen zu vergessen. Und beides führt ja auch nochmal dazu, dass du wieder mehr verkrampfst in dir selbst und auch da wieder deine Hand zu starr wird.
Ja, es ist so. Ja. Ja, ich kenne das auch, das Problem, wenn die Schultern so eingerastet sind und die Hände, also manchmal denke ich mir echt, also ich merke es dann, ja, und dann denke ich mir echt, also Mann, wie kann es überhaupt so weit kommen? Es ist ja auch unbequem, weißt du?
Absolut.
Es wird ja dann auch schmerzhaft und stell dir vor, für das Pferd, wenn es für uns die Position ja schon schmerzhaft ist oder ich sage jetzt mal schmerzhaft überspitzt, stell dir mal vor die Wirkung, die das Pferd hat durch unsere Position. Total unfair, ja, nicht schön.
Also absolut. Muss man
einfach immer mehr bewusst sein.
Ja. Wobei ich immer fasziniert davon bin, wie viel Pferde tatsächlich aushalten, auch wenn man mal blöd sitzt, viel zu viel. Die müssten das viel klarer spiegeln. Wobei ich da ja ein sehr explosives Exemplar bekommen habe, der mir das immer sehr deutlich sagt, wenn irgendwas nicht gut läuft. Umso spannender finde ich einfach auch diese eigene Selbstreflexion und genauso wichtig finde ich es eben auch, dass wir beide das einfach genauso aussprechen, weil da draußen sind so viele Menschen, die sich quälen und ich sehe tagtäglich so viele, die an sich arbeiten und die immer das Gefühl haben, ich mache doch schon so viel, aber ich komme nicht voran und ich denke mir das selber auch jeden Tag. Also jedes Mal, wenn ich reite, habe ich immer mit diese kritische Einstellung, weißt du, hey, war das doch ein bisschen zu viel, da hättest du wieder mehr nachgeben können.
Ja,
du bist immer noch nicht schnell genug. Und das ist einfach, ich glaube, auch etwas, was wir Frauen mit uns rumschleppen, vielleicht weil wir so selbstkritisch sind, weil wir eben auch so gerne die Kontrolle über alles haben, alles organisieren und managen.
Aber trotzdem voller Selbstzweifel, ja, das ist ja die perfekteste Kombination überhaupt.
Genau.
Ja, scheiße. Sorry fürs Fluchen, aber es ist wirklich so.
Das ist ein bisschen auch eine sehr komische Kombination, ne? Aber ich glaube, dass es ganz vielen Frauen so geht. Und ich weiß auch gar nicht, woher diese ganzen Selbstzweifel kommen. Also ob das wirklich jetzt nur das aktuelle Weltbild ist mit Social Media und dieser Schönheitswahn, Druck und Perfektionismus, den wir uns auflegen, oder ob das irgendwo ganz, ganz tief in uns drin steckt, dass es man einfach so geprägt ist.
Kommen wir aus beidem. Also ich denke, das aktuelle Geschehen und die Welt, in der wir leben, ist ja schon sehr, sehr, sehr oberflächlich. Sehr, sehr, da darf man nicht außerhalb der Norm sein. Ich glaube, das macht sicher viel noch zu schaffen. Also ihr dürft außerhalb der Norm sein, arbeitet einfach immer an euch. Ich glaube, das ist das die Message.
Aber wobei ich das auch schwer finde, weil was ist eigentlich die Norm? Weißt du, also die Norm ist einem ja schon auferlegt. Das ist halt schwierig.
Ich spreche von dieser Glitzer Insta perfekte Welt, ja, also diese kopierten Models und das Bild, das man abgeben sollte, du weißt, wovon ich spreche, ja.
Also ja, das meine ich, dass das uns ja quasi schon auferlegt ist, das ist ja quasi ein Druck.
Ja.
Wenn du Instagram ausschaltest und Facebook ausschaltest, sage ich mal, und das gar nicht hast, hast du vielleicht diesen sozialen Druck schon wieder weniger. Dann siehst du halt auch die Modemagazine, okay. Jetzt müsste ich auch als Mensch nicht unbedingt shoppen gehen. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch ein bisschen sich selbst auferlegter Druck. Und trotz allem sehe ich auch in den Generationen über uns, die weniger Social Media nutzen, die, ich sag mal, weniger Modekataloge shoppen, auch innere Selbstzweifel. Also vielleicht ist das auch schon ein Thema, was sich über viele Generationen einfach in uns so übertragen hat, was wir mitnehmen und gar nicht nur diese Ausreden, die man immer sucht. Weil irgendwo machen wir uns das Leid selbst. Du könntest das Handy ausstellen, wenn du wolltest. Du,
vielleicht ich mach's ja auch nicht, das irgendwie. Aber. Vielleicht hat es ja mit dem Frausein zu tun oder ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Aber es ist sicher ein Fakt, dass es so ist, dass man tatsächlich sich ein Stück weit verrückter macht wie die andere Gattung. Ja?
Absolut, denk ich habe eigentlich zu viel des Guten beim Selbstvertrauen.
Ja. Nee, also wir sind hier pro alle, ja, möchte ich sagen. Aber ein Fünkchen Wahrheit steht ja.
Du, aber trotzdem denke ich, manchmal machen wir uns mit dem, was in unseren Köpfen losgeht, einfach ganz schön verrückt. Und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ich habe komplett den Faden verloren. Ach ja, genau, Selbstkritik. Selbstkritik und alles, was man eben an Themen mit aufs Pferd nimmt, das ist halt schon einfach ein total großes Thema, wo ich immer wieder auch drüber nachdenke, wie man auch anderen Menschen am besten damit helfen kann, außer dass man sagt, ja, entspann dich, üb einfach ein bisschen, weil das so groß ist, das Thema gleichzeitig und man so viel an sich arbeiten kann mit Pferden.
Also wenn du fragst, wie kann man den anderen Menschen helfen, ja, ich glaube, der Schlüssel dazu ist, Entwicklung voranzutreiben, aber mit positiver Unterstützung. Ja? Also die Dinge klar aufzuzeigen, aber immer mit Respekt, immer mit freundlichen Worten. Ich kriege das manchmal auch mit von anderen, was auch immer, Reitschulen, Institutionen, Menschen, wo man wirklich mit Kritik sehr, wo die Menschen sehr respektlos mit Kritik einem gegenübertreten. Ja? Auf eine Art und Weise, wo es einfach nicht fruchten kann. Deswegen, wenn du fragst, wie kann man den Menschen helfen, dann ist das sicher eine Art, das mit direkt, aber mit Respekt und einer gewissen Menschlichkeit mitzuteilen. So mache ich, handhabe ich das zumindest mit meinen Reitschülern, mit den Menschen um mich herum. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Ich sehe das ganz genauso. Ich denke eben auch, dass es immer eine Frage ist, wie du gewisse Dinge aussprichst. Und es sind ja auch einfach sehr emotionale Themen, die die Reiter da oben drauf mit sich rumtragen. Also Themen, die man seit Jahren in seiner Seele mit sich rumträgt. Und gerade beim Reiten wird man ja oft genug darauf hingewiesen, kritisiert, auf das, was man nicht kann, sage ich mal.
Ja.
Oder das, was eben noch fehlt, weil wir alle keine Idealbilder abgeben. Also nicht von der Fitness vielleicht her, nicht von unserem Talent. Vermögen und Talent, vielleicht auch vom Gefühl. Mhm. Ja, der eine hat mehr, der andere hat weniger und trotzdem reiten beide gerne. Das sind jetzt nur so wenige Dinge, die mir einfallen. Also da gibt es so viele Faktoren, die das Ganze beeinflussen können. Jeder ist individuell und jeder hat sein Thema. Und ich finde das sehr, sehr spannend zu sehen, also auch zu analysieren und zu beobachten und gleichzeitig eine unfassbar schwere Aufgabe, damit Feingefühl darauf einzugehen und denjenigen nicht negativ zu kritisieren, sondern eben wachsen zu lassen. Also die Idee
fällt unserer, dir das wirklich schwer? Fällt dir das schwer? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Weil aber ich finde es trotzdem schwer, weil ich ja auch sehr kritisch mit mir selbst bin und es einfach sehr, sehr gut machen möchte und sehr, sehr feinfühlig, und ich hatte trotzdem schon eine Situation, wo jemand vor mir einfach in Tränen ausgebrochen ist, weil ich es dann doch sehr direkt ausgesprochen habe. Weißt du, weil ich gesagt habe, du kannst gerade nicht loslassen. Warum kannst du nicht loslassen? Und das löst ja bei manchen Menschen, die das gar nicht gewöhnt sind, dass man sowas sehr ehrlich anspricht, auch schon was aus, obwohl ich es vielleicht vorsichtig formuliert habe und nicht gesagt habe, Mensch, du hast den Zügel in der Hand wie ein, keine Ahnung, wie ein Mörnsack. Weißt du? Du könntest ja auch formulieren.
Jetzt lass mal los. Ja, ich verstehe schon, was du meinst.
Und auch in so
Nachgesprächen
ergibt sich ja ganz oft so ein wirklich, also bei uns in der Reitweise, finde ich, ist es anders. Es ergibt sich in vielen Nachgesprächen, wenn man absteigt, einfach nochmal ein sehr, sehr tiefes Gespräch zwischen zwei Menschen, wo man aufgewühlt ist, weil was gut geklappt hat oder was schlecht geklappt hat und versucht, gewisse Dinge zu verarbeiten. Und wo es immer ein ganz schmaler Grat ist, ob du demjenigen was Gutes mitgibst oder ob du ihn quasi
Fingerpoint.
Ja. Genau. Also, ob du drauf zeigst und sagst, das kannst du halt alles noch nicht, und ihm die Motivation nimmst.
Das ist halt ein ganz feiner Grat, ja. Und ich denke, da ist man auch, oder sind wir auch in der Verantwortung, ja, als Ausbilder, und auch den Weg gehen, da immer wirklich ganz besonders darauf zu achten, dass man den Menschen zwar direkt sagt, ja, die wollen ja auch etwas lernen. Man möchte ja auch, dass das Pferd sich entwickelt, dass sich Reiter sich entwickeln. Also ehrlich und direkt, aber trotzdem, wie soll ich denn sagen?
Mit Feingefühl.
Mit sehr viel Feingefühl, ja, weil das schließt sich nicht aus, ja.
Also ich finde, mit genauso viel Feingefühl, wie wir ja vorhin darüber geredet haben, was man annehmen und nachgeben muss, ist einfach alles eine Gefühlssache, die man üben muss und wo man eben schauen muss, dass man seinen Partner, in dem Sinne dann das Pferd oder den Menschen, unterstützt und eben nicht stört. Vielleicht ist das jetzt nochmal so der Rückschluss auf unser Anfangsgespräch. Ja. Und das finde ich so schwer, dieses Gefühl herauszufinden und die Linie, was ist zu viel, was ist zu wenig, was ist genau richtig. Das ist eigentlich der spannende Punkt, finde ich. Also wie viel benötige ich, um genau in der richtigen Sekunde das richtige Gefühl für den Moment zu haben und das Richtige zu erreichen.
Ja, das ist die Frage. Aber ich denke, jedes Mal, wenn man im Sattel sitzt und bei jedem Schritt, den man macht, muss man sich das eigentlich ständig fragen. Ja, das kann in jeder Übung, in jedem Moment, in jedem Zustand, dass das Pferd gerade ist, wieder anders sein. Ja.
Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir damit viel, viel, viel emotionaler sind als andere Reitweisen, und deswegen kann man sich den Unterricht auch immer gar nicht so richtig vorstellen, weil wenn ich mal, also ich bin ja in vielen Reithallen unterwegs und ich sehe auch viel anderes und ich sehe auch immer noch das, was ich früher gemacht habe, da geht es überhaupt nicht um emotionale Entwicklung, sondern um draufsitzen und ausführen einer gewissen Art von Technik. Und bei uns ist das so tiefgehend, dass man sich das von außen betrachtet, glaube ich, manchmal gar nicht vorstellen kann. Und es klingt jetzt auch wieder so esoterisch, ist es gar nicht, sondern es hat was mit Persönlichkeitsentwicklung und eigenem Wachstum zu tun. Es geht halt über diese Reitstunde hinaus und man nimmt es, denke ich, mit in seinen Alltag und arbeitet daran, an dem Thema, was einen begleitet. Ja. Ob es jetzt Loslassen ist oder warum man halt die Schultern zieht, Vertrauen, Atmung. Ja. Also das hat man ja eigentlich den ganzen Tag, wenn ich nicht loslassen kann oder ja, dann habe ich das vielleicht auch im Leben, dass ich sage, mich bewegt noch ein Thema, wie jetzt zum Beispiel bei uns beiden der Tod. Und das nehme ich mit. Ich kann ein geliebtes Tier oder einen geliebten Menschen nicht gehen lassen. Oder ich kann einen Moment nicht loslassen. Und das finde ich so spannend an der Art und Weise, die wir gerade verfolgen.
Das finde ich ganz spannend, dass du das ansprichst, weil ich finde, dass die Reitweise oder diese Art zu reiten wahnsinnig viel damit trägt, dass man im Alltag auch bewusster wird, ja, auch im Alltag. Also es ist wirklich gekoppelt, das Reiten auf diese Art, also in diese Welt einzutauchen und meine Pferde auf die Art und Weise kennenzulernen oder auch andere Pferde, hat mir im Leben als Mensch auch geholfen, in meinem Alltag abseits von den Pferden. Und das finde ich auch so schön, ja, diese Verbindung, weil es ist ja nicht getrennt. Für mich gehört das eine, profitiert von anderem und umgekehrt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht.
Absolut. Also ich habe das Gefühl, dass ich durch meinen Romo so stark gewachsen bin, mental. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass man immer danach strebt, irgendwie ein besserer Mensch zu sein, sondern dass jeder von uns einfach gewisse Themen vielleicht von der Jugend an mitschleppt, die man bis ins Alter mitnimmt und man kann sich eben dafür entscheiden, die irgendwann anzugehen und zu sagen, ich möchte sie zumindest aufarbeiten, weil ich dann einfach mir Last von den Schultern nehme. Oder man kann eben sagen, ich schleppe sie mit mir mit und ich finde beide Wege in Ordnung. Ich habe für mich eben einfach nur entschieden, ich möchte sie aufarbeiten, ich möchte mir Last wegnehmen und ich möchte auch gewisse Dinge im Leben einfach verstehen, während ich lebe, weil die Zeit hier so kurz und knapp ist. Und ich es einfach, ich merke einfach, umso mehr ich an mir arbeite, umso mehr bin ich mit den Pferden, umso klarer bin ich, umso mehr Ruhe ich in mir und das gibt mir unfassbar viel Sicherheit und Vertrauen in mich selbst.
Ja, und das, um da zurückzugehen zu dem, was wir gesagt haben, hilft dann auch mit der Thematik, mit dem Selbstzweifeln, ja, also das heißt nicht, dass die weg sind, ich glaube, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, aber hilft, ein bisschen diese anzugehen, ja, und in gewissen Momenten vielleicht nicht so ausgeprägt rauszulassen. Im Generellen würde ich sagen, dass ich natürlich durch das bewusstere Sein im Sattel, ja, was wirklich harte Arbeit ist teilweise, halt einfach auch im Alltag das so anwenden kann. Also nicht bezogen jetzt aufs Loslassen direkt, aber im Allgemeinen, also auch bewusster im Alltag zu sein, vielleicht nicht so starr, nicht so festgehalten, ja, besser zu atmen, einfach gesagt.
Ich habe einfach gemerkt, ich habe ja mit Romo quasi Anfang der 20er angefangen, in die Blindheitsphase zu gehen und habe gemerkt, dass mich da noch recht viel, also emotional auch getriggert hat. Ich war super schnell nervös oder auch unsicher und ängstlich, wenn er ängstlich geworden ist. Das war eigentlich mein größtes Thema. Also ich habe sofort mit Angst bekommen, anstatt die Ruhe zu bewahren. Und ich habe jetzt über die Jahre hinweg echt gelernt, würde ich behaupten, extrem ruhig zu sein. Also auch innerlich ruhig. Nicht nur, dass ich so tue, als wäre ich ruhig, sondern ich kenne jetzt halt die Situation. Ich kenne eigentlich alle möglichen Hilfsmittel, die ich in dieser Situation anwenden kann, wenn er Panik bekommt. Oder jetzt speziell aufs Steigen bezogen zum Beispiel, weiß ich, wie ich da wieder rauskomme. Und das hat mir einfach eine unfassbar große Sicherheit gegeben. Und seitdem gehe ich an die Situationen ganz anders.
Also ich glaube schon, dass die jeweiligen Pferde, die man hat und die Geschichten, die sie mitnehmen, einen unheimlich viel lernen. Ja? Und auch genau die sind, die wir gerade brauchen, um zu wachsen, wenn man es auch akzeptiert, ja?
Ja,
und sich dann nicht vom Weg abbringen lässt. Also ich habe das bei Black gemerkt und merke es jetzt auch bei Manu, bei Black, also was er mir natürlich so ein massiges Tier gelernt hat, ist, dass ich mit Kontrolle gar nichts, aber auch sowas von gar nichts erreichen kann. Mit keinem Pferd, aber mit einem Pferd fast einer Tonne, ist das natürlich noch die schlechtere Option. Ja,
ja.
Weißt du, was ich meine? Also wenn ich, und Black, der zeigt es mir ganz direkt, ja, wenn ich dann zu hart werde oder zu wenig schnell nachlasse, wenn ich mich festhalte, wie auch immer, weil der legt sich einfach mit der ganzen Tonne, die er hat, drauf und ich habe keine Chance, ja.
Worüber ich gerade auch noch nachdenke, ist zum Beispiel auch dieses, dass wir uns ja auch nicht nur in der Reitstunde, sondern auch in der Handarbeit konzentrieren. Das heißt, wir haben eine gewisse Ruhe und Konzentration im Gegensatz zu vielen anderen Reitern und auch einen gewissen Respekt dem Pferd gegenüber, indem man komplett ohne Handy ist, ohne Quatschen, ohne sich von Menschen ablenken zu lassen und nur ja, beim Pferd. Und das hilft mir im Alltag auch total, jetzt gerade in der Arbeit mit verschiedenen Pferden, weil ich eben merke, dass ich viel präsenter bin, wenn ich beim Pferd bin und auch viel mehr um mich herum wahrnehme. Also mir fällt es total leicht, dann gewisse Situationen einzuschätzen, weil ich einfach schon, wenn ich beim Pferd bin, wirklich 1000% mit meiner vollen Aufmerksamkeit da bin und nicht, ach, ich quatsch mal noch hier mit der Stallkollegin A, gehen Kaffee trinken mit Stallkollegin B, während mein Pferd in der Putzhalle steht, dann steige ich auf, daddel am Handy. Nee, sondern das ist alles in so einem wirklichen Konzentrationstunnel.
Also der Fokus, ja, das hat mir auch geholfen.
Und den, finde ich, kann man unfassbar gut mit in den Alltag nehmen, wenn man sich jetzt zum Beispiel darauf konzentriert, gerade zu lernen oder wenn man manchmal vielleicht auch einfach nur am See sitzen möchte und mal das Handy ausmacht. Man nimmt viel mehr um sich herum wahr. Geht dir das auch so?
Du, also da muss ich sagen, shame on me, ich bin da wirklich ganz, ganz schlimm, was das Handy anbelangt. Ich habe das tatsächlich immer an, immer bei mir, auch aus beruflichen Gründen mit dem Business. Aber das ist etwas, da kann ich mich sehr schlecht davon lösen. Ja?
Auch beim
was
Pferd.
Ich gemacht habe... Nee, sorry, generell im Alltag. Nee, beim Pferd, also wenn ich es in der Hand habe, dann nur, um mit dem Pivo zu filmen oder irgendein Foto zu machen, aber während der Arbeit, nein. Ja. Weil so wie ich die Aufmerksamkeit vom Pferd bei mir möchte, muss ich es auch dem Pferd zurückgeben. Ja, das ist keine Einbahnstraße. Und das hat auch mit Respekt dem Tier gegenüber zu tun und der Arbeit auch. Also Fokus habe ich tatsächlich durch dieses Reiten auch gelernt. Ich bin Süditalienerin, kannst du dir vorstellen, also blub, blub, blub und sowieso und viel Temperament und das kann tatsächlich in vielen Situationen super sein, ja, das Feuer, aber den Fokus verliert man manchmal, ob es jetzt wegen dem Blut ist oder auch ein bisschen Charakter, aber das hat mich tatsächlich mehr geerdet, um konzentrierter zu sein und fokussierter zu sein auf das Pferd und das allem, was dazugehört, ja.
Ja, und zum Abschluss fällt mir jetzt noch ein, die Körperenergie-Wahrnehmung. Also es gibt ja verschiedene Menschen, ob man jetzt, ne, weil du es gerade sagst mit der Süditalienerin, ob man Temperament hat oder halt immer ein bisschen zu viel Energie und immer ein bisschen drüber ist oder eher zu ruhig. Mhm. Mir fällt es halt auch manchmal schwer, ich kann sehr gut drüber sein und ich kann sehr gut sehr ruhig sein, aber dieses Mittelmaß zu finden und dann halt aus dem Ruhigen wieder hochzufahren, ist genauso schwer für mich. Das finde ich auch eine super lehrreiche Geschichte in der ganzen Arbeit. Also auch einfach immer zu gucken, in welcher Stimmung man ist, hätte ich, glaube ich, ohne Pferde gar nicht angegangen, das Thema.
Ganz bestimmt. Ich glaube auch, aber dass die Pferde, eben, da komme ich wieder zurück auf das Thema, man kriegt das Pferd, das man gerade braucht. Und wenn man zwei, zum Beispiel, ich spreche jetzt aus meiner Seite, zwei so komplett verschiedene Pferde hat, ja, eins, wo ein sehr tiefes Energielevel hat und eins, das ein sehr hohes Energielevel hat, dann ist das vielleicht das Nächste, was ich lernen muss, dieses schnellere Switchen, auch schneller loslassen, schneller umstellen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, du brauchst einfach noch ein gegensätzlicheres Pferd, um dich weiterzuentwickeln. Das ist mein Ratschlag an dich, Ari.
Ganz tolle Idee.
Ich hab's noch nicht hingekriegt. Ja, ich bin immer noch voll im Prozess. Aber ich glaube, das ist sicher ein Punkt, wo mich meine Pferde noch lernen werden.
Nun hatte ich ja gerade schon oder habe immer noch große Gegensätze. Also Dummy war ja immer eher sehr gemütlich und dann sehr hysterisch. Luke ist absolut low level. Also wenn ein Pferd Energie sparen kann, ja, dann diese Klutschkugel. Der ist ja so ein Sparmodell, das bin ich ja gar nicht gewöhnt. Und Romo ist ja immer drüber. Also der ist ja ungefähr bei 8000% Vollgas, wenn er irgendwas macht. Und dazwischen gibt es eigentlich nichts. Aber ja, ich bin total gespannt, wo da die Reise noch hingeht. Und genau das meine ich, dadurch lernt man so unglaublich gut, auch für sich selbst zu finden und gewisse Themen anzugehen.
Selbstreflexion, ich glaube, das ist ein großer Baustein, ja, in diesem im Reiten und dabei mit dem Pferd. Wachstum, Selbstreflexion, sich auch unangenehmen Dingen stellen, trotzdem daran wachsen und ja, loslassen.
Passt doch eigentlich jetzt als Abschluss. zu unserem Hauptthema heute. Das können wir eigentlich nennen, Hand aufs Herz. Nicht nur Hand aufs Herz oder Hand zum Herzen im Sinne von Ringfinger zum Herz, sondern auch Hand aufs Herz, um an sich selbst zu arbeiten und an seiner eigenen Art und Weise dem Pferd gegenüber zu arbeiten.
Dem Pferd und dem Mensch und allgemein. Ja, war schön, Ari.
Gut, dann bis zur nächsten Podcast-Folge.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt und diesen Podcast liked und abonniert. Genauso freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram oder Facebook folgt. Unsere Seiten findet ihr unter @dn_equestrianart und @romario_blind. Bis bald, ihr Lieben.